Hallo und herzlich willkommen bei Grobkönig, der analoge Fotopodcast mit Danny.
Hallo. Und Erik.
Ich hatte jetzt schon einen Lachkrampf, weil ich
gerade... Ich habe gedacht, dann sagst du und Max.
Ich dachte, was will er jetzt von mir?
Hallo.
Grobkönig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan.
Hallo und herzlich willkommen bei Grobkönig, der Podcast mit Danny.
Und Max.
Und wir haben heute wieder den Erik dabei.
Hallo.
Grüß dich, Erik. Und ja, steigen wir gleich mal rein. Wir haben jetzt lange auf uns warten lassen, bis wieder eine neue Folge kommt. Verschiedene Gründe. Viel bei uns los, viel Stress und viel Arbeit. Und wir hatten einfach keine Gelegenheit, uns jetzt mal zu treffen und versuchen auch etwas umzustrukturieren. Kann vielleicht der Danny mal was dazu sagen?
Ja, wir haben ja zurzeit ein lokales Setup. Das heißt, wir müssen uns immer treffen, um den Podcast aufzunehmen. Und demnächst wird es so laufen, dass wir mit USB-Mikrofonen jeder bei sich daheim aufnehmen. Das ist dann auch besser, auch allein schon wegen der Corona-Krise derzeit. Die Zahlen steigen ja, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Deswegen, das wird so die neue Vorgehensweise sein.
Aber auch hier, wenn wir lokal aufnehmen, der Abstand ist gegeben. Die Mikrofone stehen weit auseinander. Und ich hoffe auch, dass das jetzt nur eine temporäre Lösung ist, bis dann wir wieder Zeit finden und nochmal lokal aufnehmen können. Aber genau. Bis dahin werden wir mal so ein bisschen uns in die Technik, die neue Technik rein testen. Wer diesen Podcast verfolgt, weiß auf jeden Fall, dass wir, was Tontechnik angeht, noch nicht so affin sind. Und aber da werden wir uns wieder reinlegen. Und auf jeden Fall auch neu, Erik wird öfters bei uns jetzt dabei sein. Wir werden unser Team etwas erweitern, auch wenn er schon gesagt hat, er hat nicht Lust, jedes Mal dabei zu sein, aber das kriegen wir schon hin, Erik.
Zwingen wir ihn.
Ja, muss auf jeden Fall.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr keine besseren Gäste finden könnt und ich mich da auch ein bisschen ab und zu mal mit einbringen kann.
Ja, kann man schon sagen, dass es, denke ich, eine coole Zeit wird.
Auf jeden Fall.
Und ja.
Sonst hätten wir dich ja nicht gefragt.
Ja, genau. Ja. Nee, ich muss auch sagen, mir gefallen dann doch die Folgen mit drei Leuten besser als wir beide. Einfach so, weil wir ich finde, da haben wir eine schönere Dynamik drin.
Ja.
Aber das vielleicht ist auch einfach eine Übungssache, dass wir beiden vielleicht noch ein bisschen wärmer miteinander werden müssen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, steigen wir gleich mal rein. Was gibt's denn so Neues?
Ja, einiges. Also fangen wir einfach mal an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal habe ich noch drüber geredet, dass wir mit diesem Bulkload begonnen haben. Sprich, wir haben uns Film in Metaware gekauft, gerade Erik und ich. Und haben das jetzt mal getestet, eingefädelt. Knapp 20 Patronen haben wir rausgekriegt, wobei die eine nur halb voll war und die erste Patrone war auch nur so ein Testfilm, den ich nicht komplett aufgewickelt habe. Was mir aufgefallen ist, trotz dass 36 Fotos aufgewickelt sein sollten, kamen pro Film 35 eher raus.
Bei mir waren es immer glatt 36, aber ich kriege auch eigentlich auf einem normalen Kleinbildfilm immer um die 40
drauf. Ja, 40 ist ein bisschen arg viel. Je nachdem, mit der M6 kriege ich auch recht viele drauf, aber komme ich mit 40 komme ich auf gar keinen Fall hin. Aber auf jeden Fall denke ich, werden wir das weiter verfolgen. Es ist auf jeden Fall sparsam. Es macht Spaß auch mit dem Wickeln. Wir haben ja unsere eigenen Patronen da noch designt. Das ist ganz cool. Gab es auch relativ viele Anfragen, wo Leute die wollten. Also war ganz cool.
Vielleicht könnten wir die auch dann bei unserem Instagram-Account nochmal dann vorstellen. Da haben wir sie noch gar nicht gezeigt. Ich glaube nur du auf deinem privaten Account.
Ja,
einfach so, weil
bei der Folge jetzt mit einfügen.
Wenn wir schon hier diese schönen designten Filme jetzt hier vorstellen, dass wir auch mal visuell die dann nochmal zeigen. Und ist das Ziel dann auch später 36 Bilder drauf zu kriegen oder wollt ihr dann auch kleinere Filmrollen laden?
Nee, ich glaube, mein Ziel ist es wirklich immer 36 Fotos zu machen, außer wenn ich jetzt irgendeinen Testversuch mache, dass ich schon sage, ja, mach halt die Hälfte, hab dafür zwei Filme.
Also geht's dann rein einfach ums Geld sparen durch
genau.
Die Metaware.
Ja, es geht absolut ums Geld sparen. Und mehr geht's mir jetzt persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie es beim Erik ist, aber
ja, also an sich, du sparst dabei.
aber es ist jetzt auch nicht krass. Ich glaube, du sparst pro Film 1 Euro ungefähr oder unterm Euro knapp. Aber die Menge macht's halt dann im Endeffekt.
Ja,
so gut, bei 20 Filmen sind es schon 20
Euro. Ja, du musst ja auch bedenken, dass die Filmpatronen war ja auch eine einmalige Sache, die du kaufst. Genau, kaufst 20 Stück halt pro Filmpatron ungefähr 1 Euro. Und dann 1,10 Euro, glaube ich, um genau zu sein. Und dann hast du es. Ich muss sagen, ich bin von der Qualität dieser Filmpatronen nicht wirklich krass begeistert. Nein. Ich mag Kunststoff nicht und die sind aus Kunststoff. Und der Lichtfilter vorne dran, also dieses Lichtschutzstoff, der ist auch nicht so gut verarbeitet wie jetzt bei Metallpatronen.
Ja gut, aber kommt der Licht rein?
Nein, kommt kein Licht rein. Aber es ist, die Verarbeitung generell ist trotzdem nicht so geil. Und die, wie sagt man da? Da lösen sich Fäden im Endeffekt, die sind dann immer auf dem Film. Das siehst du am Endprodukt des Films, am Endergebnis siehst du es nicht, aber beim Wickeln und so. Das ist einfach, was mich persönlich stört. Ich habe gern Qualität. Ich habe jetzt normale Filmdosen aus Metall mal geöffnet mit so einem ganz normalen Dosenöffner. Speziell für Filme kannst du auch einen kaufen. Und habe das mal gemacht und das funktioniert ganz gut. Und da bin ich auch zufrieden, aber es ist halt dann aufwendiger. Ne?
Und vor allem der Lichtschutz verleitet dazu, dass der Film mehr Staub anzieht als
Kunststoff generell. Ja, ja,
genau. Die komplette Patrone, der Film danach ist sehr staubig. Und ja, gut, Netzmittel beim Entwickeln, damit kriegst du es halt gut eigentlich in den Griff, finde ich.
Ja, also gut, Netzmittel ist ja für die Wasserflecken, aber generell durchs Wässern, durch den ganzen Entwicklungsprozess hast du eigentlich dann keine Probleme. Ich glaube eher, das Problem ist, dass du eventuell Staub mit belichten könntest, dass der auf der Emulsion liegt und aber habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich sag ganz schön oft, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich habe jetzt noch 3 Filme, die ich jetzt noch scannen muss. Und da habe ich auch mal ein Auge drauf.
Bist du sicher, dass Netzmittel nur für die Wasserflecken da ist? Ich meinte auch wegen, dass die sich nicht elektrostatisch halt nicht auch aufladen. Dass die dann halt staubabweisender sind als ohne. Aber könnte auch sein, dass vielleicht halb jetzt, dass ich da falsch.
Ist vielleicht auch unterschiedlich von Netzmittel zu Netzmittel. Ich habe auch gesehen, dieses Adox, was ihr da benutzt, hat auch nochmal UV-Schutz oder was mit drauf.
Und Stabilisierung. Das ist Bildstabilisierer im Endeffekt und Netzmittel in einem. Aber benutzt du auch anders als die Netzmittel, die ich vorher benutzt habe. Also du nimmst dann nicht die Entwicklungsdose und kippst ein bisschen was rein, sondern du musst wirklich, du musst was ansetzen und das kannst dann wie Fixierer benutzen, bis es nicht mehr funktioniert.
Ah ja, okay. Hat das mich, ist jetzt genau bei dem Netzmittel von mir ist das
nicht so. Ja, mir auch nur 3 Filme zerstört, bis ich das rausgefunden habe, aber.
Ja, das gehört zum Lernprozess dazu, aber da habe ich später noch eine Frage zu.
Vielleicht nochmal, um auf dieses Thema Bulkload zurückzukommen. Für viele Leute ist nicht nur das Geldsparen so ein Grund, das zu machen, sondern auch, dass du auch dann die Filme selbst konfigurieren kannst, was die Anzahl der Bilder dann angeht. Weil manche sagen, 36 Bilder sind mir einfach zu viel. Und manche laden dann die Patrone mit 12 Bildern oder 14.
Persönlich kenne das ja auch mit 36 Fotos. Viel Mittelformat zurzeit geschossen. 36 Bilder ist dann für mich wirklich ein Krampf, manchmal die voll zu kriegen.
Genau. Und manchmal passt auch vielleicht auch nicht von der Lichtsituation. Dann hast du jetzt deine 12 Bilder gemacht, machst den dann bei einem anderen Shooting oder wenn du wandern gehst, willst du voll machen und dann passt die Lichtsituation nicht und dann hast du die ganze Zeit dann noch 24 Bilder, die du noch voll machen müsstest. Und vielleicht noch ein kleiner Trick, wie man noch 1-2 Frames extra dazu kriegt. Den Film in rechts, wo du dann drauflädst beim Einlegen, dass du da einrastest und dann gehst du in einen dunklen Raum, wenn jetzt einer da wäre, und dann kannst du ihn dann rüberziehen und dann die Klappe zumachen, dann hast du sogar den ersten Frame, den du spannst und eigentlich wegschießt, könntest du den auch gleich verwenden. So ein kleiner Tipp vielleicht, falls das die Leute noch nicht können.
Ich mache auch meistens die Kamera dann schon zu, also ich kontrolliere gar nicht, ob der jetzt drin ist. Manche machen ja den Deckel auf, Film rein und spannen nochmal nach und sehen, er dreht, machen dann zu.
So mache ich es auch.
Das mache ich nicht,
auf keinen Fall. Genau, musst du auch nicht. Und gerade bei den normalen Kameras mit dem normalen Rückdeckel zum Öffnen, da siehst du ja direkt, ob er in diesen Sprockets liegt. Bei der Leica, dem System hinten, vertraue ich nicht. Da wird der Film einfach nur reingelegt und der klemmt dann in so einem V im Endeffekt. Und dem traue ich gar nicht, aber das funktioniert einwandfrei. Man muss dem Ding einfach nur vertrauen. Ich habe bei Matt Day, der hat so eine Challenge gemacht, wo die blind ganz schnell ihre Leica laden. Ist so ein bisschen viral gegangen. Da laden manche Leute ihre Leica innerhalb von Sekunden.
Ja. Ich muss aber auch sagen, ich vertraue meiner Kamera auch nicht, weil ich einfach mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Kamera zu hatte, und habe dann meine 36 Bilder geschossen, habe dann gemerkt, dass der Film nicht mitgezogen wurde und habe einfach 36 Mal nichts fotografiert.
Habe ich von Erik auch schon Porträts gemacht.
Das war sehr gut,
ja. Ja, kannst du mal erinnern.
Was ist mit dem Portra passiert?
Ja, genau.
Naja, aber vor allem den habe ich dir extra noch gegeben, so den Portra. Mhm. Und dann war der, ja, naja. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ich benutze ja nur SLRs, Mittelformat und auch Kleinbild. Und erstmal, du siehst, ob der Film mitgezogen wird an der linken Spule. Okay, bei der Pentax 6.7, die hat die Spule natürlich nicht. Da siehst du es nicht, weil es Rollfilm ist. Aber bei Kleinbild siehst du es auf jeden Fall. Und
ja, man muss es halt kontrollieren.
Genau.
Aber man sieht es auch nicht beim ersten Frame, auch nicht beim zweiten bei manchen Kameras. Wenn dann der Film in der Spule nochmal wickelt und dann erst mitgenommen wird über diesen Träger.
Bei der Spotmatic. Bei der Spotmatic siehst du es erst ab dem dritten Bild ungefähr, siehst du, dass die Spule mitdreht. Aber beim Mittelformat brauchst du diese Spule ja auch gar nicht, um das als Indikator zu benutzen, weil Mittelformat, du ziehst ja quasi 10 cm erstmal in die Spule rein, bis du überhaupt den Rückdeckel schließen kannst, um die Kamera auf den ersten Frame einzustellen.
Schon sicherer. Ja. Ich weiß noch, die alten Faltkameras, die haben auf der Rückseite ein kleines rotes Fenster, das man öffnen und schließen konnte. Da konntest du bei dem Mittelformatfilm, die haben nämlich hinten auf der Papierrückseite Zahlen.
Genau.
Und da konntest du so weit vorspulen. Und je nachdem, was für eine Faltkamera du hattest, ich habe so eine Rheinmetall zum Beispiel, und da sind zwei Fenster, ob du entweder auf 6x6 oder 6x45 schießt.
Und das ist auch bei sehr vielen Mittelformatkameras, die diese Bildautomatik nicht haben, haben die hinten die Anzeige, dass du sehen kannst auf dem Rückteil des Films, ob du ausreichend weitergezogen hast oder nicht.
Ja.
Du hast diese Frame-Markierung.
Gibt auch viele Möglichkeiten. Bei der Pentax ist ja auch so, also bei der 6x7, dass innen drin eine Rolle ist, die auch aufnimmt, ob du, ob der Film weiterzieht oder nicht. Also sonst wird der einfach der Filmcounter nicht weitergehen.
Ich meine, der Filmcounter bei der Pentax wird auch über die linke Spule, über die Abrollung mitgezogen.
Das kann sein, das weiß ich
jetzt
nicht.
Meine ich.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, da muss ich jetzt erstmal reingrätschen. Das habe ich ganz oft den Namen Pentax gehört. Kann es sein, dass du dir eine Pentax zugelegt hast, Erik?
Ich habe mir innerhalb der letzten 1,5 Monate 3 Pentax zugelegt.
3 Pentax. Du musst ja Geld haben, mein lieber Scholli.
Eine Spotmatic mit einem super multicoated Takuma, die vom Zustand her nicht so toll war und die war silber.
Welche Brennweite hat das gehabt?
Das war die 55-1,8er.
War das super multicoded?
Ja, das war SMC, auf jeden Fall. Das ist super multicoded. Ja. Ist aber nicht radioaktiv. Nur die ausgeschrieben super multicoded sind radioaktiv. Die SMCs nicht mehr.
Also wenn ich weiß, richtig nachgelesen. Meine sind auf jeden Fall radioaktiv. Für die 6x7 und auch für die Spotmatic.
Genau, du hast die ganz alten. Dann habe ich vom netten Danny habe ich die Spotmatic dann nochmal in schwarz in Top-Zustand gekauft, weil ich die Kamera echt geil finde. Und die halt auch in schwarz wollte und die einfach irgendwie nicht erhältlich sind, so in der Regel. Und dafür habe ich mir dann noch ein altes Takuma-Objektiv in der alten Optik geholt, weil ich sie einfach schöner finde.
Ein super Takuma.
Ein super Takuma, richtig. Dann muss ich jetzt noch testen mit beiden Objektiven auf einem Film, ob mir das super Multicoated oder das super Takuma mehr gefällt vom Bildlook. Oder beziehungsweise von, ich meine, eigentlich die Beschichtung ist nur für Licht ein Fall.
Ja, genau,
Licht, für genau, Lichtschutz. Dafür. Ob mir das was ausmacht oder nicht, weil, ja. Und dann habe ich noch eine Pentax 6.7 gekauft vom netten Sören. Und ja, mit der bin ich auch sehr zufrieden.
Vielleicht an dieser Stelle könnten wir den auch dann mal in den Shownotes erwähnen, den Sören.
Ja, klar.
Natürlich, also, Grüße gehen raus, Sören.
Ja.
Ich glaube, er hört auch ab und zu mal rein.
Ja, der hört auf jeden Fall rein.
Genau.
Ja, ja. Der hat mir auch geschrieben gehabt.
Und dann ist halt jetzt noch eine Frage. Multicoded. Ja. Was ist das?
Das ist das Coating auf der Linse, auf der Front, auf dem Frontelement.
Eine Beschichtung? Okay. Ja. Und die ist manchmal radioaktiv?
Bei älteren Kameras häufig.
Nee, das ist nicht das erste Coating. Das radioaktive Element ist ein Zwischenelement, ein Glaselement. Mhm. Thorium genannt. Und das ist eines der hinteren Elemente Richtung Kamera. Und da gab's ganz speziell, gibt's viele alte Objektive, die das haben. Ganz alte Summicrons von Leica haben das zum Beispiel auch.
Canon auch.
Canon hat es auch. Pentax hat es beim 50mm 1.4er oder beim legendären 105er 2.4. Die sind alle radioaktiv.
Genau, das 105er 2.4 habe ich jetzt auch ziemlich günstig in gutem Zustand auf eBay ersteigert. Das war ziemlicher Krampf, war ein ziemlicher Krampf, richtig, aber hab's bekommen und bin sehr glücklich drüber, vor allem über den Preis. Also muss man schon.
Ja, das war sagen. Auf jeden Fall eine faire Geschichte. Auch mit dem Body war eine faire Geschichte.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Zu dieser Radioaktivität möchte ich noch was sagen, weil ich glaube, das finden viele interessant, weil sie es nicht kennen oder nicht wissen, dass Fotoelemente, also Objektive, radioaktiv sind.
Ja, ja, so geht's mir auch. Deswegen habe ich da also, nachgefragt. Ja, also erzähl mal ein bisschen was,
wenn du das weißt. Dass wenn du die, wenn du durchguckst durch das Objektiv, dass es leicht gelben Schimmer hat.
Ja.
Und aber die Radioaktivität ist ultra gering. Da braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Da gibt's eine tolle Internetseite, die sich da mit dieser Radioaktivität von Objektiven befasst hat. Da werden wir den Link in die Shownotes stecken, weil die haben mal ausgerechnet, wie viele Objektive in einem Raum sein müssten, damit du eine schädliche Strahlung oder eine schädliche Dosis abkriegst. Und das waren
knapp 2 Millionen.
Ja, ja. Ja, genau. Also braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen zu machen, so ein Objektiv zu haben. Es ist dieses Thorium-Element. Also viele Leute lieben den Look auch gerade bei Farbfotografie, weil ja. du da so einen leichten gelben Schimmer hast.
Ja.
Du kriegst aber diesen Schimmer kriegst du raus, wenn du es unter UV-Licht hältst für mehrere Tage, das Objektiv, dann wird es wieder klar. Und dann dauert es wieder, was weiß ich, wie viele Jahre, bis es dann einen gelben Schimmer wieder reinkriegt.
Wobei ich den gelben Schimmer beim Kodak Portra ziemlich geil finde.
Ja, das ist genau, gerade der Look, das macht schon was aus. Also
gibt ja gerade viele Leute, die sich die Pentax 6-7 kaufen, nur um dieses 105er 2.4 ja. Objektiv zu nutzen zu können im Endeffekt. Ja.
Mittlerweile aber auch überall adaptierbar. Ich habe gesehen, bei der Leica S006 007, diese Mittelformat-Digitalkamera, gibt's von Leica offiziell einen Pentax 6-7 Adapter.
Ja gut, aber um zu adaptieren, brauchst du halt eine, also auf digital zu adaptieren, eine digitale Mittelformatkamera, wo man sich auch wieder in einem höheren Preissegment.
Was denkt ihr, was denn so ein Pentax 6x7 auf Leica S Adapter kostet?
Adapter?
Ja.
Nur der Adapter?
Nur der Adapter.
Von Leica direkt?
Ja.
Knapp 1000?
Ich hätte gesagt 500 Euro.
500 ja, der Max 1000. Ist da schon ein bisschen realistischer. Das sind 450 Euro oder so. Das
sind die Erfahrungswerte. Aber der Erik kommt auch noch dahinter.
Ja, aber jetzt mal ohne Spaß, Mann. Das ist ein Adapter. Das ist einfach nur ein Zwischenstück. Für ein Zwischenstück so viel zu zahlen,
natürlich.
Wie der Erik für seinen super Multicoated 105er hat. Also
wobei die wirklich guten aus Deutschland, also im selben Zustand genau. Wie mein Objektiv, bei 1000 liegen ungefähr. So ja. Günstiger kommst du eigentlich nur dran. Wenn du so aus Japan bestellst, dann hast du absolut keine Ahnung, wie der Zustand ist. Zahlst noch Zoll und
ja. Ich habe aber, muss ehrlich sein, ich habe aus Japan jetzt gute Erfahrungen gemacht. Alles, was ich bestellt hatte, war eigentlich immer im Top-Zustand.
Ja, aber um es jetzt nur, weil es günstiger drinsteht, aus Japan zu kaufen und dann noch den Zoll drauf zu zahlen, wäre ich teurer dran gewesen ja. als jetzt mit dem.
Auf jeden Fall.
Aber bin super zufrieden, kommt nächste Woche an. Und dann wird erstmal ziemlich viel mit der Pentax fotografiert. Muss auf jeden Fall noch Ilford bestellen und Kodak
filmen. Ja, fressendes Zeugs wie Kartoffelchips.
Ja, zu dem Bulkload, wo wir es vorhin noch drüber hatten. Meta-Ware war jetzt Corona-bedingt nicht verfügbar, weil Ilford die Produktion ausgesetzt hat wieder. Da habe ich jetzt Kleinbildfilme bei Ilford mit mehreren Bestellungen, glaube ich, im Wert von 150 oder 200 Euro geholt. Das ist ziemlich viel
ja.
für normalen HP 5 Plus. Aber danach wird auf jeden Fall wieder gewickelt.
Ja.
Oder umsteigen zu Foma Pan, der ist schön günstig.
Ja. Und gibt's auch als Meta-Ware.
Und noch ein Spaß
sieht doppelt. Besonders scheiße aus, wenn du nur eine Blende falsch belichtest.
Ach Quatsch, Fomapan kann schon was ab.
Gibt's ja den
Es ist also ich meckere ja oft über Fomapan und bei mir ist es ja einfach nur dumm gebabbelt. Ja. Es ist einfach nur eine Quatschsache. Fomapan hat ganz tolle Eigenschaften.
Nee, auf jeden Fall. Ich folge ja auch auf Instagram Fomapan. Mhm. Und was die immer an Bilder, auch Handabzüge reinstellen, Fomapan macht ja auch Papier. Mega cool.
Ja,
auf jeden Fall. Finde ich gut.
Und ist ja alles nur Fotografie-Humor.
Ich denke, wenn ich auch zum Beispiel mit einer russischen Kamera oder was schieße, Exacta habe ich da zum Beispiel und oder Zenit besser gesagt habe ich da mit einem Exacta. Da würde ich glaube ich auch ein Foma nehmen, einfach für den Style halber, ne? Dass es passt. Irgendwie so, ich glaube, das wäre eine coole Sache.
Hm. Ja.
Wo wir da beim Thema sind, ich habe vom Jan Philipp habe ich die wie heißt der Pentacon 6 gekriegt zur Reparatur und habe sie kaputt gemacht. Also was heißt kaputt gemacht? Ich habe sie komplett zerlegt und das ist wirklich ein viel Arbeit und sie funktioniert danach genauso wenig wie vorher. Da fühle ich mich ein bisschen schlecht.
Toll. Ja, hast du da, also dann hast du ja auch nicht kaputt gemacht.
Ja, nicht kaputt gemacht, aber auch nicht repariert.
Du warst einfach nur nutzlos.
Ja, genau, ich war nutzlos. Ich habe die versagt. Kamera einmal zerlegt, einmal wieder zusammengebaut und das war's. Da habe ich mich mal dran gemacht, das Objektiv zu zerlegen und das war auch ein Krampf. Ich hätte es lieber gelassen.
Das ist ja auch ein hartes Brot, finde ich. Also das geht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe bei meinen Minoltas, die haben ja immer diese Kondensatorprobleme.
Ja.
Da habe ich mal einen Kondensator abgemacht und einen neuen dran gelötet. Und die sehen aber auch extrem beschissen aus. Weil, gut, vielleicht bringst du nichts mehr zum Erik. Als Elektriker müsste man das ja dann, müsste man gut löten können.
Ja.
Weil ich als Grobschlosser, null Chance. Nö, aber das mehr würde ich mich nicht dran trauen lassen. Also, dann lieber weggeben. Ach, es oder gibt
einfache Lösung. Also da muss ich jetzt wieder, wir babbeln so viel über Pentax, das ist mir schon unangenehm, aber die 6x7, die ist sehr, sehr angenehm zu warten. Die hat oft mit Kontakten Probleme und da habe ich ja meine mal gemacht, Erik seine habe ich gemacht, dann vom Sören habe ich ja noch eine gekriegt zur Reparatur, die wirklich einen Totalschaden hat. Da konnte man auch einiges machen. Da warte ich jetzt noch auf Ersatzteile, aber die verzeiht viel, was die Reparatur angeht.
Ja. Und vor allem ist es relativ übersichtlich, da es ja die komplette Reparaturanleitung gibt für die.
Ja, es gibt super Seiten, wo auch wirklich alles Bild für Bild erklären. Mhm. Und da kann, ich glaube, jeder Idiot kann die einfachsten Reparaturen an der Pentax machen.
Das erinnert mich auch daran, als wir versucht haben, die Leica R4 zerlegen.
Behalte es mal für später, da habe ich nämlich noch Fragen zu, weil da kannst du sehr viel erzählen drüber. Mhm. Meine R7, ich habe ja oft über die R7 geredet, die hab sie verkauft. An den Bart Quickens, sehr, sehr berühmter, toller Fotograf. Der hat wirklich sehr viele krasse Leute fotografiert. Magnus Walker, Jay Leno und so. Also.
Hast du auch deinem Klischee, hast du dein Klischee standgehalten und ihm einen kaputten Body weitergegeben?
Ja, oder? Natürlich. Nee, Quatsch. Super. Einen perfekten Body. Wirklich, die Leica war perfekt, aber. Nee,
die R7 war.
Da hat sich überhaupt gar keiner, vor allem ins Frisch gewartet.
Ja.
Da hat sich aber überhaupt gar keiner gemeldet und aus Zufall kam ich mit ihm ins Gespräch und der ist ja auch so ein großer Porsche-Fan und dann hat er sie gekauft.
Da kommen wir aber auch schon wieder unserem Thema etwas näher. Du hast gesagt, du hast was verkauft und das ist auch unser heutiges Thema und nicht zwar das Verkaufen einzeln, sondern das Sammeln, ja, und mit dem Sammeln auch das Abgeben. Wie viel brauchen wir wirklich zum Fotografieren oder zum Leben? Das kann man ja in alles übertragen. Jetzt heute mal, wenn wir das mal fotografisch ein bisschen dann uns anschauen und mir geht's gerade so, ich versuche mich im Leben ein bisschen neu zu fokussieren und digital wie auch analog habe ich viel Kram zu Hause, viel gekauft. Bringt auch die Schichtarbeit mit sich, weil man halt durch die Schichtarbeit gut Geld verdient und dann hat man sich mal eher was gegönnt wie als Student, der dann froh ist über eine einzelne Kamera. Und ich bin gerade dabei, viele Sachen zu verkaufen, weil ich sage, okay, die stehen bei mir nur rum, die nutze ich nicht. Und es war die ganze Zeit so ein Sammlereffekt. Aber dafür ist auch manchmal zu schade, weil es gute Kameras sind und gerade analog die EOS 3, was in meinen Augen eine sehr, sehr gute Analogkamera ist, wenn man ein bisschen was Automatisches haben möchte, schon Profibereich, die kann auch eine 8000stel Sekunde und ich glaube mit Powergriff macht die auch 6 bis 7 Bilder die Sekunde und das muss man sich mal überlegen, analog, wie viel Meter da der Motor zieht und ja, die verkaufe ich und Objektive digital habe ich jetzt einige verkauft, weil ich einfach gesagt habe, die brauche ich nicht. Und ich möchte jetzt einfach so minimalistisch wie möglich leben. Und ich glaube, euch wird es ja nicht anders gehen. Seid ihr eher die Sammler oder verkauft ihr? Und einfach mal, dass wir darüber ein wenig reden.
Ich kaufe sehr, sehr viel. Ich habe auch sehr, sehr viel geschenkt bekommen und ich verkaufe auch sehr, sehr viel. Ich habe jetzt gerade diesen Monat wirklich mein komplettes Equipment ja, halbiert, könnte man schon sagen. Ich habe alles mögliche an Objektiven verkauft, wo ich einfach merke, die benutze ich zu selten oder die sind es mir nicht wert, sie zu behalten. Und ich habe auch Objektive jetzt noch in der Sammlung, die einfach selten sind, ich sie aber trotzdem selten benutze und da habe ich so einen innerlichen Kampf, so ey, die ist so ein seltenes Objektiv, ob ich es jetzt einfach so verkaufen will. Und aber so generell ist bei mir immer eine gute Durchmischung. Es kommt was dazu, es geht was weg und das ist für mich sehr, sehr positiv, weil ich einfach dadurch sehe, was liegt mir am besten. Ich teste einfach viel und habe jetzt auch für mich schon Kameras gefunden, wo ich sage so, hey, die Kamera ist wirklich geil, die kommt in mein festes Equipment. Und die Kamera ist jetzt nicht so gut oder der Zustand gefällt mir nicht und weg damit. Es wird wirklich zurzeit für Schrott richtig viel Geld ausgegeben. Es ist verrückt.
Ja.
Und ich habe noch nie so schnell Kamera-Equipment verkauft gekriegt.
Ja.
Es ist abartig, was zurzeit losgeht.
Okay, also abgeht. Ich habe ja genau anders die Erfahrung gemacht. Ich verkaufe ja gerade zwei Canon i1 Bodies und noch ein 50 mm 1,8er Objektiv. Habe ich jetzt alles in Kombo für 100 Euro eingestellt und da wurde ich angeschrieben, dass einer sagt, ja, 50 Euro für ein Body ist einfach viel zu viel. Und dann habe ich mir auch gedacht, boah, das ist ganz schön frisch, mein Freund. Ja. Ich glaube, 50 Euro für ein i1 Body, der funktioniert, ist eigentlich ein super Preis.
eBay Kleinanzeigen, diese Kultur, die dort entstanden ist, gerade durch so Scheißseiten wie Best of Kleinanzeigen, dass so dieser Respekt vor einer anderen Person, die etwas anbietet, der ist nicht mehr vorhanden.
Richtig.
Ich stelle Sachen rein, schon günstig, stelle ich es rein für 100 Euro manchmal, Kameras etc., wo wirklich viel mehr wert sind. Und dann kommen die Leute und schreiben, ja, ich gebe dir 30 Euro. Hallo, wir haben hier 70% Differenz von dem, was ich will. Das ist, da kannst du auch so frech antworten zurück, wie es nur geht, weil das ist frech, sowas zu, so eine Frage zu stellen. Das kann, du kannst es nicht bringen. Und ich merke, das sind immer jüngere Leute. Mir hat mal so ein ganz, ganz alter Herr geschrieben, der hat auch lange mit mir geschrieben, der hat von mir original Pentax Filter zum Beispiel gekauft und der hat einfach ein faires Angebot gemacht, hat gesagt so, hey, Versandkosten, können wir die einfach lassen, oder ich habe mehrere Artikel dann die zusammengeworfen und dann halt einfach ein faires Angebot gemacht, und da bin ich auch immer bereit, das da drauf einzugehen, aber so freche Scheiße, ich habe da einfach keinen Bock zu, und im wahren Leben wäre das einfach nur Ohrfeige, wenn du irgendwas anbietest. Und dann kommt so ein Penner zu dir und will dir 30 Euro geben, obwohl du 100 Euro willst. Das ist einfach.
Ich finde, das ist so eine Marktlücke. So ein, so, ja, als Beruf, ja. Und zwar so dieser, sagen wir es doch, ein Kopfgeldjäger. Nur für Ohrfeigen, ja.
Für eBay-Kleinanzeigen.
Ja, eBay-Kleinanzeigen oder beim Zocken. So manchmal denke ich so, ich zock und dann ist so ein kleines Kackkind wahrscheinlich, was noch nicht mehr das Game zocken darf und trollt da rum, macht Scheiße und dann wünscht mir einfach so, komm, für einen Fuffi kommt dir das eine, klingelt und gibt den Kleinen einfach mal eine Ohrfeige.
Eine richtige,
das
geht aber ganz einfach. Ja, einfach die IP-Adresse rausfinden und swatten das. Also.
Ja.
Swatten?
Ja, ist einfacher, als du denkst. Er muss nur, Fälle, ne? Muss nur auf eine Nachricht von dir antworten, dann kommst du an alles.
Ne? Ah jo, und jetzt
habe ich gehört.
Ja, sagt man so.
Also. Frag für einen Freund.
Also, wir brauchen den Kopfgeldjäger mit Ohrfeigen, ja. Für eBay-Kleinanzeigen. Das ist jetzt so mein Antrag, den ich stellen möchte.
Ja, und bewerben könnt ihr euch bei uns und einfach nur den Bizeps-Umfang mit angeben.
Und ihr müsst jegliche Lieder aus 8 Mile beatboxen.
Und die Handfläche sollte schön groß sein.
So groß wie Bud Spencers.
Boah, richtig schön.
Ein ordentlicher Hammer.
Aber um auf Max seine Frage jetzt auch mal zurückzukommen. Ich bin, sage ich, eher der Mensch, ich teste erst viel, bevor ich es kaufe und lese mich in Sachen rein.
Vor allen Dingen testest du auch gern von anderen Leuten die Sache.
Aber
was
sehr positiv ist, weil der nette Dan hier, der kauft sich jeden Scheiß und jeden Scheiß, wo man sich denkt, ah fuck, das ist aber teuer, da will ich so viel Geld, will ich gar nicht.
Ja, darf ich dazu noch was sagen,
ganz kurz? Pentax war für mich teuer, aber ich muss ehrlich sagen, wenn du dich da mal reinliest und die Kamera in der Hand hast, ist das eine sehr günstige Kamera für das, was du da rausholen kannst, auch die Objektive.
Ja, gut, ich muss mich ja verteidigen, ne? Also sehr viel Scheiß. Wenn
Nein,
ich was
Scheiß
kauf,
kaufst du nicht.
Wenn ich was kaufe, achte ich immer abartigst drauf, dass die Qualität stimmt. Ich hasse Scheiße zu kaufen. Ich mag immer Qualität.
Damit und war auch nicht gemeint, dass es Scheiße ist.
Ja,
damit war einfach nur
die
auf
Menge,
genau,
die Menge,
das war
ja. Und aber dazu muss man sagen, du hast ja vom Max zum Beispiel die ETRSI von Sensaponica gehabt. Und ich muss ehrlich sein, ich muss ehrlich sein.
Das hast du vorhin schon
gerade eben, gell? Ach Mensch,
ja,
ich bin, es
ist ja,
Scheiße,
ja,
Hilfe. Ja, oh, was macht man jetzt? Ich muss ein anderes Füllerwort finden.
vielleicht machen wir so Delfingeräusche jetzt in dieser Folge dann immer rein, wenn du das Wort sagst. aber ich wollte jetzt
hey,
noch
ich bin noch dran.
Och, ja, dann,
ich bin noch dran.
Ja,
dann, ich habe von der Kamera nichts gehalten. Aber Derek hat super Fotos damit gemacht. Also ich bin wirklich überrascht. Und ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wie geil ich diese Fotos finde, die er mit dieser Kamera, die ich eigentlich nicht mag, gemacht hat.
Ja.
So, Max, du darfst.
Ja, genau. Und zwar, was war das denn?
Delfin.
Ja, so. Aber an dieser Stelle hast du mal gemerkt, was für ein glücklicher Mensch du bist, weil du bist ja noch relativ jung im Gegensatz zu uns und auch relativ frisch noch in der Fotografie und du hast Unmengen Glück, dass du so Leute wie uns hast, weil du kannst, weil andere Leute können ja gar nicht testen, die müssen ja diese Einkäufe machen.
Leg aber mal ein bisschen mehr Respekt an den Tag.
Na, ich glaube schon, dass der Erik das hat. Auf jeden Fall, du musst dich, ich finde, du kannst dich schon glücklich schätzen, dass du so Leute wie uns hast. Ich hatte so Leute zu meiner Zeit nicht, jetzt hört sich das voll alt an, aber war einfach so, da war, hat ja alles da mit der Praktika vom Opa angefangen, dann wollte ich eine neue, dann habe ich mir einfach mal geguckt und habe dann mir eine Kamera gekauft und musste selbst dann das für gut befinden oder nicht, aber sie musste gekauft werden, weil auch dann ist es nicht selbstverständlich, dass man sein Equipment verleiht, das habe ich auch schon gemerkt, eher aber im digitalen Raum. Habe ich viele Fotofreunde, auf die konnte ich mich leider nicht verlassen. Und die haben mir das Ganze verneint, ja, was hier jetzt analog in unserer Community nicht der Fall ist. Der ist Danny, ja, egal, auch wenn es die gute Leica M6 ist, ich hätte die bekommen, ja. Und das ist was darauf, also ich kann auf euch bauen, das konnte ich digital nicht. Auf jeden Fall hier Hut ab. Und auch Danny hat es gerade kurz gesagt, was für gute Bilder du machst, auch dafür, dass du so frisch bist, ja. Du hast am Anfang noch so die ganze Zeit mit deiner Sony noch rumgespielt. Da habe ich gedacht, oh Gott, den haben wir doch an digital verloren.
Ja, habe ich auch gedacht.
Doch. Also da hast du schon sehr wenig gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, goodbye. Hab mich schon verabschiedet, also mental von dir. Weil analog-technisch, ja.
Friedhofsplatz.
Und dann kam auf jeden Fall ein mega Comeback. Und ich glaube, jetzt staubt die Sony gerade an bei dir. Was ich sehr cool finde. Ich hätte nicht mit diesem Comeback gerechnet.
Also die Sony liegt jetzt schon bestimmt 3 Monate mit Bajonettdeckel und alle Objektive weg, liegt in der Kiste.
Hey, du hast so Auftrag gehabt noch zwischendrin.
Ja, aber das ist auch schon wieder 1-2 Monate her.
Aber
Monate
du hast recht, das ist auch schon länger.
Und davor lag sie bestimmt eine Ewigkeit.
Genau, also, das weiß ich noch. Das war das erste Mal, dass du sie wieder benutzt hast.
Genau, ich hole die Sony an sich, die digitale, nur raus, wenn ich für Freunde irgendwelche Aufträge machen muss, also machen will im Endeffekt, weil ich mache das für Freunde ja nicht für Geld. Und da hole ich die digitale raus, weil sich das auf Film einfach nicht rentiert und auch manche Sachen auf Film nicht so umsetzbar sind, wie das halt sich vorgestellt wird.
Gerade bei Aufträgen, also da braucht man nicht viel drum rumreden.
Für Autos mache ich häufig für Freunde und so Sachen einfach. Und da bietet sich die digitale an, deswegen verkaufe ich sie auch nicht, obwohl ich sie an sich nicht benötige.
Nee, es war auch in diesem Sinne kein Flex. Ja. Also ich selbst fotografiere viel digital und gerade ist bei mir umgekehrt, dass ich analog gesehen ein Loch habe und nicht viel mache. Hab zwar jetzt 1-2 Rollen zu Hause rumliegen, könnte ich auch entwickeln, aber mir fehlt gerade die Muse dazu. Und es war, wie gesagt, kein Flex. Du hast dich jetzt auch nicht rechtfertigen müssen. Ich fand es eher toll und wollte es auch einfach mal erwähnen, ja, weil wie oft erwähnt man mal, was man gut findet. Meistens meckern die Leute ja nur. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich viel, viel mecker, ja. Und deswegen positiv denken und mehr loben und Sachen für gut befinden, so, das ist die neue Devise auf das jeden stimmt. Fall.
Da ist es noch ein Thema, was vorhin angesprochen wurde vom Erik, wo ich gesagt habe, hey, warte mal noch eine Runde. Fehlkäufe. Habt ihr Fehlkäufe schon gemacht?
Ja. Ja und nein. Ja und nein in einem. Also Fehlkauf, den ich bisher gemacht habe an sich. Ich habe mir, nachdem die erste Leica R4, wo wir erfolglos waren mit der Reparatur, weil du findest dazu nichts, wie man das macht und alles, was du machst, kann nur mehr kaputt machen.
Wir scheitern aber am Zerlegen des Bodies.
Genau.
Du scheiterst daran, den Body zu zerlegen. Das ist verrückt.
Es fehlt irgendwo eine Schraube, die nicht ersichtlich ist. Du weißt nicht, wo diese Schraube sitzt. Du findest keine Anleitung dazu, wie man diese Schraube.
Also, liebe Hörer, falls jemand von euch eine Leica R4 schon zerlegt hat oder eine R5 oder irgendeine scheiß Leica aus der R-Serie, gern mal einen Tipp da lassen.
Genau.
Mir schreiben einfach oder dem Erik schreiben oder dem Max, woran hängt's.
Genau. Aber Fehlkauf war es meiner Meinung nach nicht, weil sonst hat die Kamera immer super funktioniert. Dann habe ich mir einen zweiten Body geholt, den ich sehr günstig bekommen habe. Und der ist vom Kosmetischen her im Neuzustand, eine neue Mattscheibe drin gehabt. Alles, die war auch, siehst du auch selten genutzt. Aber das Problem bei alten Kameras ist, wenn die selten genutzt sind, dass die Schmierstoffe fest werden. Das ist jetzt bei dieser Kamera der Fall, weswegen die Auslösezeiten absolut nicht stimmen. Und deswegen ich die jetzt auch bald in die Reparatur gebe. Deswegen auch Fehlkauf an sich, sie funktioniert nicht. Ich konnte mit ihr einen Film schießen, danach hat die komplette Technik versagt. aber kein Fehlkauf, weil der Body so einen tollen Zustand hat, dass sich es rentiert, sie reparieren zu lassen und weiter zu nutzen. Und sonst dadurch, dass ich mir immer die Sachen vorher anschaue oder mich in die Sachen reinlese oder mir viele Videos und Bilder angucke, was du aus diesen Sachen rausholen kannst und sehr geizig bin, wenn es um Kamera-Equipment geht, kaufe ich mir auch wirklich nur die Sachen, mit denen ich hundertprozentig zufrieden bin und wo ich sage, das brauche ich jetzt, um mit dem weiterzukommen, was ich machen möchte. Weil ich kaufe auch immer erst Sachen, wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich bisher habe, nicht mehr weiterkomme, dass ich mich auf einer Stelle bewege, dass ich die Sachen, die ich möchte, nicht mehr umsetzen kann oder mich in eine andere Richtung bewegen will. Jetzt gerade beim Mittelformat war es halt einfach so, ich habe von dir die ETRSI getestet, Max. Absolut geile Kamera, nur das Format gefällt mir nicht. Also dieses 6x4,5.
Genau.
Ist ein gutes Format, aber ja, ich weiß nicht, war im Endeffekt dann nichts für mich. Ich finde, der Sucher, du hast den Sucher mit Belichtungsmesser und sogar die Möglichkeit, Licht, also Belichtungsautomatik zu machen. Und das Objektiv ist gestochen scharf. Also es ist eine absolut tolle Kamera. Da spricht gar nichts dagegen. Hab sie auch sehr gerne genutzt. Wie lange habe ich sie benutzt? 2 Monate ungefähr? 1-2 Monate?
Keine Ahnung. Also ich hatte eh keine Zeit, deswegen war es nicht schlimm. Aber irgendwann muss ich es auch mal testen, weil bis jetzt habe ich nur geguckt, ob sie die Zeiten richtig auslöst und mal eine Probeführung gemacht. Und ja, ich habe ja auch gesehen bei dir, dass es auf jeden Fall macht. Und bei Fehlkäufen, um da nochmal zurückzukommen, ist ja auch immer dann, muss man sich die Frage stellen, ist es jetzt ein Fehlkauf, den ich selbst verschuldet habe, einfach nur, weil ich mich nicht gut informiert habe, oder ist es ein Fehlkauf aufgrund von Faktoren, die ich nicht beeinflussen konnte, ja, und ich hatte auch einen Fehlkauf, Danny hat gute Erfahrungen gemacht mit Import aus Japan, ich habe mir eine Sensor S2 geholt.
Wunderschöne
Kamera. Ja, ist eine wunderschöne Kamera, sieht fast so aus wie eine Hasselblatt mit Chrom und allem. Und da war es einfach so, ich wusste vorher schon von diesem Problem, die Sensor S2-Serie hat oft das Problem, dass die Fokusstellung nicht stimmt. Ich fokussiere was an und in Wirklichkeit ist ein anderer Punkt fokussiert. Und trotz diesem Wissens habe ich mich dann für diese entschieden, weil einfach das Design optisch mir einfach so zugesagt hat. Und es war ein emotionaler Kauf. Und ja, aus Japan, Zoll, Versandkosten, mega teuer. Und ich konnte sie nicht verwenden aufgrund von diesem Fehlfokus immer. Und habe dann versucht, auf eigene Faust das zu reparieren. Und ich bin einfach kein Feinmechaniker, muss ich auch noch dazu sagen. Und ja, jetzt liegt sie einfach im Schrank defekt. Das war jetzt mein Fehlkauf, aber den hätte man umgehen können, wenn man einfach vielleicht jetzt solche Sachen, wenn man weiß, dass eine Kamera serienmäßig Probleme hat, nur in Deutschland gekauft hätte oder schwer vorbei und hätte mir es angeguckt und hätte es probiert. Und da muss man halt immer dann gucken und unterscheiden. Ja, hätte man es umgehen können oder nicht.
Und da kann ich auch was zu sagen. Diese Leica R7, wo ich mir da damals gekauft habe, die habe ich sogar abgeholt. Ich habe dem Typ in eBay Kleinanzeigen geschrieben, der sagt so, hey, ja, komm vorbei, guck sie dir an, die ist wie neu. Ich fahre vorbei nach Kaiserslautern. Der Typ hat so ein Plattengeschäft. Ziemlich cooler Laden, auch sehr cooler Typ gewesen, war sehr ehrlich in dem, wie er es mir da angeboten hat. Ich sag, hier, test alles. Ich hab die Kamera genommen, geguckt, so, ja, wie neu, ne? Klar, nehme ich mit. Was war's? Daheim in der Mechanik gab's Probleme mit dem ISO-Wert verstellen, mit dem Belichtungsausgleich, und das war wirklich, ich musste da viel Geld nochmal reinstecken, damit die dann wieder perfekt war, damit sie perfekt funktioniert hat. Und um dann zu merken, dass die Leica R-Reihe mir überhaupt nicht liegt, allein schon das Auslösegeräusch, das fand ich schrecklich. Welche Kamera habe ich bei dir in der Hand gehabt? Die silberne.
Silberne?
Ja.
Eine Minolta?
Ja, Minolta. Was für ein Modell war das?
Die X300 wahrscheinlich.
X300. Allein das Auslösegeräusch, das war genial. Das war ein ganz tolles Auslösegeräusch. Und die Leica, die passt einfach nicht zu mir. Und schade, ne? Das ist dann im Endeffekt auch ein Fehlkauf gewesen. Sonst habe ich relativ wenig Fehlkäufe, außer Objektive, wo ich einfach denke, hey, die benutze ich, und dann benutze ich sie halt einfach gar nicht. Mhm. Aber sonst hält sich das relativ klein. Für mich ist auch ein Fehlkauf erst dann, wenn es wehtut. Wenn ich eine Kamera für 20 Euro kriege und die ist nichts, dann ist es kein Fehlkauf. Dann ist einfach nur, dann habe ich sie halt gehabt, habe sie wieder verkauft und gut ist. Ein Fehlkauf ist für mich da, wenn du miese machst.
Ja, wichtig ist halt nachhaltig damit dann irgendwie umgehen zu können. Das heißt, für mich kommt nur noch Objektive und Kameras in Frage, die in der Nähe sind, die ich mir anschauen kann. Und früher war ich immer nur ein Neukäufer. Also ich habe alle Geräte neu gekauft und mittlerweile kann ich mich mit diesen Gebrauchtkäufen anfreunden. Aber wie gesagt, wenn, dann möchte ich eine Kamera in der Hand halten und probieren und so auch mit dem Objektiv.
Aber mit diesem Neukauf, da kommst du ja bei der analogen Fotografie.
Kommst du nicht.
Kommst ja nicht hin.
Okay, digital gesehen.
Genau, ja, beim Digitalen, da verstehe ich schon eher, Digitalkamera gebraucht. Habe ich jetzt zwar auch zwei Stück schon gehabt und die waren auch super gewesen, aber so habe ich normalerweise immer nur neue Kameras gehabt. Was, wenn es ums Digitale ging und bin ich auch immer gut gefahren.
Digital gerade auch, weil du halt auf die Sachen meistens dann noch 2 Jahre Garantie hast einfach. Das ist gerade bei Objektiven mit Autofokusmotor und allem, finde ich, ist das schon ziemlich gut, weil du kannst eins kaufen, das funktioniert 200-300 Fotos und dann macht der Motor schlapp oder die Kontakte
sind. Ja, das kann passieren.
So, deswegen digital Objektive und sowas habe ich mir immer neu gekauft. Kamera Body jetzt von meiner Sony war gebraucht, einfach weil der sagenhaft günstig war.
Ja, der war
also
wirklich günstig.
Ich glaube, ich habe 350 Euro mit Objektiv gezahlt für eine Alpha 7 damals. Mhm. Und da ich sehr wenig digital mache, reicht mir die Alpha 7 heute immer noch.
Das ist eine geniale Kamera.
Vollformatkamera, das war mir wichtig, weil mit dem kleinen Sensor bin ich irgendwann mit meinen Brennweiten einfach durchgedreht. Aber sonst, also kann mich über die Kamera nicht beschweren. Und ich bin aber auch der Mensch, der Kamerabodies eigentlich kaputt macht, ohne sie zu benutzen. Also ich habe eine Kamera, die hat jahrelang
Pistfinger.
Ja, die Kamera funktioniert jahrelang okay. Ich lege einen Film rein, ich schieße einen Film, so wie ich immer einen Film schieße. Denke mir, geil, super, Film ist durch, mach das letzte Bild, danach geht nichts mehr. Und das ist meistens beim ersten oder zweiten Film. Das ist bei 2 Kameras passiert. Und bis heute keine Ahnung, warum. Also das Fehlbedienung würde ich bei einer normalen SLR im Kleinbildbereich nicht nennen, weil da kannst du nicht viel
falsch machen. Meinst du jetzt die schwarze Pentax?
Schwarze Pentax?
Ja.
Die schwarze Pentax, das war ja was anderes. Genau. Das war
ja, ein Fehler, Bedienungsfehler vom Einlegen der Batterie. Da man muss ja.
Genau, du musst ja.
Die Batteriegröße gibt's nicht, man muss da ein bisschen was basteln.
Umbauen und dann kann es dir passieren, dass die Batterie kurzgeschlossen wird. Ja. Und dadurch funktioniert der Belichtungsmesser, legst die Batterie rein und der funktioniert dann halt 2 Minuten. Und das war's dann. Da bin ich durchgedreht und da ich ja Elektriker bin, habe ich mich dann damit befasst, das Batteriefach dementsprechend auszubauen, dass das nicht mehr passiert. Und seitdem benutze ich bei beiden Spotmatics, die ich habe, dieselbe Batterie. Und das seit 2 Monaten jetzt fast. Ja. Oder? Wann habe ich die schwarze?
Nee,
2 Monate ungefähr. 1-2 Monate.
Das kommt hin.
Und seitdem funktioniert das auch. Aber ja.
Ja, wenn wir gerade noch, wir hatten ja gerade die Rede von, beziehungsweise eher Neugeräte, die nach 200 Fotos vielleicht defekt sind, eine Garantie. So ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch, nur nicht mit einer Kamera, sondern mit einer Festplatte.
Eine Gummipuppe.
Nach 200.
Ich habe sie total zerrissen. Ja. Nee, mit einer Festplatte. Ich habe mir Anfang dieses Jahres März, April habe ich mir einen neuen Computer gekauft und eine SSD M2 Festplatte mit 1 Terabyte und die ist wirklich, ich glaube, nach 4-5 Monaten kaputt gegangen und ich bin kein fleißiger Backup-Typ, also ich hatte keine Backups und ja, alle meine Bilder, die ich dieses Jahr geschossen habe, sind weg und die Festplatte ist nicht mehr zu retten. Es gibt zwar so Rettungsdienste, aber
viel teurer, also sehr teuer.
1000 Euro aufwärts und dann ist noch nicht mal garantiert, dass alle Bilder wieder zurückkommen und ein Fehlkauf war es in diesem Sinn ja nicht, ist ja eine gute Festplatte, aber es war anscheinend eine Montagsproduktion und es hat mir verdammt wehgetan. Ich bin glücklich, dass meine Kundenaufträge, die ich hatte bis dato, ich schon ausgegeben habe und alles nur noch dann freie Projekte waren, wobei ich auch einige Leute vertrösten musste, dass die Bilder weg sind und das hat mir sehr wehgetan. Und mein Bruder ist Informatiker und er hat gleich dann gemeckert, ja, ich habe dir schon die ganze Zeit gesagt, mach dir ein NAS-System also für Datenbackups und das werde ich jetzt angehen auf jeden Fall, weil nochmal möchte ich dieses Trauma nicht erleben.
So habe ich das gerade aktuell. Ich habe meinen MacBook Pro und habe, ja, MacBook Pro ist ja auch dafür bekannt, dass die Festplattengröße ziemlich ins Geld geht. Ich habe es halt nicht eingesehen für das Doppelte an Gigabyte. Ich glaube, damals waren es 400 Euro mehr zu zahlen oder so. Das habe ich nicht eingesehen. Habe eine solide Festplatte drin von der Größe, aber habe halt noch zwei externe Festplatten permanent dran über diese USB-C-Hubs, damit ich halt auf über 2 Terabyte komme. Und von der einen, die ist ausschließlich für Scans analog da und die andere für die fertigen Bilder. Und die von den fertigen Bildern habe ich eine Backup-Festplatte nochmal, wo ich immer so alle paar Tage von der SSD auf eine HDD rüberziehe, damit die in jedem Fall zweimal da ist.
Ja, genau. Und so wird es auch in Zukunft bei mir laufen. Ich habe jetzt zweimal 8 Terabyte bestellt und
ja, gut.
Ich habe dann ein NAS-System, wo dann beide gespiegelt werden täglich. Ja. Und mein Bruder richtet mir das ein. Das source ich out, weil dafür bin ich einfach zu doof. Aber man muss ja nicht alles können. Man muss ja nur die richtigen Leute an der Hand haben und dann passt das. Und dann freue ich mich auch, wenn dieses Thema dann safe ist.
Ja.
Aktuell traue ich mich gar nicht mehr nach einem Shooting, die Bilder von der SD-Karte zu löschen. Ich lasse die drauf, bis ich sie dann rausgegeben habe, weil ich gerade so traumatisiert bin noch von dieser Panne mit der Festplatte. Traurig auf jeden Fall.
Mir ist sowas mit einer Festplatte noch nie passiert. Aber in unserer podcastfreien Zeit, die wir jetzt hatten, habe ich mir oft darüber Gedanken gemacht und auch mit einem ITler darüber geredet, was für Optionen ich zur Datensicherung habe, weil ich einfach noch eine alte, relativ alte Festplatte habe und mein Mac ist leer. Ich habe alles auf der Festplatte.
Bei mir genauso.
Und er hat mir auch das NAS-System empfohlen, aber das muss ständig am Strom angeschlossen sein, bei dir auch. Und das turnt mich ab. Da irgendwie, das will ich nicht. Da frage ich mich, warum will der das nicht? Ja, ganz einfach, weil ich es nicht will. Es ist einfach wirklich ein innerer Kampf, ich will es einfach nicht. Fertig aus. Also, und mehr rechtfertigen muss ich mich darüber auch nicht.
Genau, also auf der Arbeit und Energieerzeuger, aber die Energie privat nutzen.
Nee, geht gar nicht. Nee, auf jeden Fall ist jetzt meine Option, die ich jetzt gerade fahre, dass ich die Redundanz erzeuge, indem ich einfach auf der Festplatte speichere und in der Cloud. Mhm. Und man muss der Cloud halt einfach dann vertrauen. Ich habe nichts so Krasses auf meinem PC, wo ich sage,
könnte geleakt werden.
Ja, weil da ist einfach, es interessiert mich einfach ein Scheiß, was da drauf ist. Es ist nichts Persönliches in der Hinsicht und deswegen ist das für mich okay.
Vor allem, wenn jemand was von dir leaken will, kann er auch da auf deine Festplatte zugreifen, während sie an deinem Mac angeschlossen ist.
Keine Ahnung, ich bin da nicht so drin im Game. Hackerman!
Aber ich glaube, dafür sind wir auch viel zu unwichtig, dass jemand uns...
Ja, genau, das ist es. Da denke ich mir so, was will der von mir? Ist mir doch, ja. Also... So wichtig bin ich nicht.
Also ich verstehe auch, wenn Leute sagen, okay, das und das, da legst du deine Daten offen und bla bla bla. Aber jeder von uns hat ein Smartphone in der Hosentasche. Und wer sich schon mal über die skurrilsten Themen an einem Tisch unterhalten hat, über Rasenmäher oder Rasensprenkler und dann die nächsten 2 Wochen zugeballert wurde, auf jeder Website mit Anzeigen über Rasenmäher und da stimmt jeder zu, ohne drüber nachzudenken. Aber sobald es an eine Cloud geht oder irgendwas,
da,
wie unsicher. Oder Apple Pay.
Aber wundern sich, warum sie immer Werbung für Potenzmittel kriegen.
Ja, ja. Also, auf welchen Seiten bewegst du dich?
Was, Gummipuppe?
Wenn ich jetzt die nächsten Tage Rasenmäher-Werbung bekomme, dann kaufe ich einen.
Rasenmäher.
Ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall berichten.
Ich habe mir darüber damals nie Gedanken gemacht, über diese Werbegeschichte nur durchs Hören.
Ja.
Dann habe ich mich mal mit meiner Ex-Freundin über das Verkaufen von Musikinstrumenten, Violine, Wert von Violinen und so ein Scheiß und Cello, was sowas kostet, unterhalten. Und ich kriege in Instagram Werbung, lass jetzt dein Streichinstrument schätzen, um es verkaufen zu lassen.
Geil.
Da war mir von klar so, hey, ich habe nie was gegoogelt darüber. Nur übers Reden kam das in meiner Instagram-Werbung.
Ja.
Und das ist pervers. Aber warum sagen dann alle so, das wird nicht stimmen, dass sie nicht mithören?
Natürlich,
das muss doch der Fall sein.
Du akzeptierst bei Google, dass Google allein für dieses okay Google und alles.
Ja, habe ich ja nicht.
Ist, ja, wir ja, jetzt nicht, ja, klar, aber mit iPhone. Aber du akzeptierst ja, dass Google auf dein Mikrofon zugreifen kann. Genauso wie du akzeptierst, dass Siri auf dein Mikrofon zugreifen darf und alles.
Obwohl ich es deaktiviert habe.
Genau.
Das ist verrückt. Also ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker und ich will mich davon wirklich klar distanzieren, aber das war ein Punkt, wo mir das einfach eindeutig gezeigt hat. Dann habe ich natürlich gegoogelt.
Hey, dann hast du den Aluhut ausgepackt.
Dann habe ich meinen Aluhut ausgepackt
und alle Digitalkameras Treppe gestürmt.
Ja, und alle Digitalkameras verkauft, weil die Analogen hören dich nicht ab. So. Doch, auf Tonband.
Jede analoge Kamera. Pentax wäre groß genug, um da ein Tonbandaufnahmegerät
zu machen. Ja, warum ist der eigentlich so groß? Natürlich, weil da die ganze Elektronik drin steckt zum Abhören. Ja. So, jetzt Spaß
beiseite. Danke, Merkel.
Hast du noch was?
Ich war jetzt fertig, was in harten Trip.
Also.
Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit der analogen Fotografie gemacht? Wir reden ja die analoge Fotografie in den Himmel. Und viele Leute fragen dann, hey, was sind eigentlich die Vorteile? Warum schießt du analog? Was ist da deine, was sind da deine Beweggründe?
Und wie viele Leute fragen dich das, Danny?
Viel. Doch, warum ich analog schieße?
Viele im Bekanntenkreis gerade. Sehr viele im Bekanntenkreis.
Auf Instagram nicht. Mensch, da ist es
natürlich,
doch klar.
Natürlich, das war ja.
Aber ich merke immer wieder, ihr seid sehr gefragte Leute. Also, mich fragt nie jemand.
Es kommt schon von Freunden oder Bekannten kommt als die Frage auf, aber warum mit so alten Kameras? Warum machst du nicht digital? Und es ist, negative Erfahrungen hatten wir gerade als Punkt. Und
ja. Erstmal, was sind deine Beweggründe?
Beweggründe?
Aber das haben wir mit dir schon.
Das haben wir schon gemacht.
In der Folge besprochen.
Das haben wir schon gemacht.
Dann müsst ihr in die andere Folge reinhauen.
Dann lass uns einfach über das Negative. Ja.
Also, was für negative Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich möchte jetzt die analoge Fotografie nicht niedermachen, aber bestimmt gibt es da negative Sachen. Ich lasse euch erstmal vor, ich muss noch meine Gedanken sammeln.
Okay, du warst längste Zeit Host dieses Podcasts. willst du anfangen, Erik?
Ich würde anfangen. Ich habe aufgehört, Farbfilme zu schießen eine Zeit lang, weil alle scheiße aussahen. Die Farbwerte waren scheiße. Der komplette, das war, als ob du einen Weißabgleich ins Blaue ziehst. Farben sahen scheiße aus. Die Filme waren unscharf. Es war zum Kotzen. Und jetzt habe ich das Fotolabor gewechselt tatsächlich. Bin jetzt ganz Mainstream zu meinem Filmlab gewechselt für Farbfilme.
Rich Boy.
Nee, ich lasse ja nicht scannen.
Hart am Flexen.
Ich lasse ja nicht scannen. Ich bin ja nicht, also 20.000 im Monat verdiene ich ja nicht. Noch nicht. Aber seitdem ich dort entwickeln lasse, großes Lob an mein Filmlab, sehen meine Scans, die ich zu Hause mache, klasse aus. Du hast die Portras alles gesehen. Es sieht endlich aus wie ein Portra. Und ich war 2 Jahre lang beim selben Entwickler und es sah jedes Mal scheiße aus. Und ich dachte, ich mache den Fehler.
Ja, die Sache ist, es sind ja auch viele Fehlerquellen. Ne? Da, wo du es entwickeln lässt, wie du scannst, mit welchem Programm du es scannst, mit welchem Scanner.
Und gibt's ja so viele. Ich habe es im kleinen Fotoladen immer entwickeln lassen, weil es schnell ging. Und man muss dazu sagen, wahrscheinlich haben die jetzt nicht jedes Mal frische Chemie benutzt, weil so viele Leute dürfen dann nicht in so einen kleinen Laden gehen zum Entwickeln.
Aber wiederum schade, weil ich tue gern die lokalen Geschäfte unterstützen.
Auf jeden Fall.
Aber glücklicherweise ist dem Herrn ja die Entwicklungsmaschine kaputt gegangen und entwickelt nicht mehr selbst.
Und dann viele negative Sachen können auch mit den Negativen passieren, generell auch wenn du selbst entwickelst. Bestes Beispiel hatten wir es vorhin drüber, Schwarz-Weiß-Filme. Ich habe mich gefragt, warum sind die bei mir so körnig? Das sieht aus, als ob ich einen Scharfzeichnungsfilter drüber ziehe, alles. Jegliche Fehlerquellen versucht auszumerzen. Hat dann 3-4 Filme gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das Thermometer, was ich zum Messen benutze, 20 Grad anzeigt, wenn mein Wasser 13 Grad hat.
Dazu muss man sagen, es ist ein digitales Thermometer.
Es ist ein digitales Thermometer, was auch in den Rezensionen ziemlich gut geredet wurde. Aber wie gesagt, du vertraust so einem Thermometer. Du sagst, okay, das könnten ungefähr 20 Grad sein, wenn du mit dem Finger mal reinfasst. Und dein Thermometer sagt dir, hey, das sind 20 Grad. Dann denkst du, hey, das sind 20 Grad.
Ja, klar.
Thermometer auf ein analoges gewechselt. Mein Wasser aus der Leitung 13 Grad. Was ziemlich wenig ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und hab's erwärmt. Hab perfekt mit 20 Grad entwickelt. Die Negative sehen super aus. Und das, ich habe dir ja schon gesagt, ich höre auf zu fotografieren, wenn das so weitergeht. Ich weiß nicht, was der Fehler ist. Ich entwickle richtig. Ich benutze die richtigen Dosierungen vom Entwickler. Ich entwickle genau, wie ich schon vorher entwickelt habe. Klar, im Sommer war das Wasser halt wärmer. Daran lag's.
Max, hast du Brainstorming gemacht?
Ich habe meine Gedanken sammeln können. Und jetzt kommt wieder der politisch korrekte Max. Alles in allem finde ich, Es gibt in meinen Augen jetzt keine negativen Erfahrungen. Ja gut, aber ist es jetzt so schlimm? Also wir wollen ja die negative Seite der analogen Fotografie besprechen und nicht negative Erfahrungen. Und zwar, ich glaube, alles, was dir jetzt negativ widerfahren könnte, analog, Film verhauen oder das Labor, das sind alles, das ist ein stetiger Lernprozess. Ja, und genauso Erik hat ja dann gemerkt, mit dem Thermometer stimmt was nicht und hat da das ausbessern können. Und gefallen mir die Körnung nicht, dann muss ich andere Parameter setzen. Und das ist so ein bisschen auch so ein leicht wissenschaftliches Denken. Und wichtig ist auch, dass man immer nur einzelne Parameter ändert, nicht alle, weil dann weißt du nicht, woran es gelegen hat. Genau. Es gibt nur einen Punkt, was ich an der analogen Fotografie negativ finde, und es ist einfach der Preis der Filme. Und das ist halt schade. Grund dafür ist natürlich Angebot und Nachfrage. Die analoge Fotografie ist ja schon seit Jahren langsam am Aussterben. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt in ein paar Jahren rum ist, aber ich denke auch nicht, dass die analoge Fotografie für die Ewigkeit gemacht ist. Irgendwann wird sie mehr oder weniger von der Bildfläche.
Glaube ich nicht. Schwarz-Weiß denke ich nicht. So Firmen wie Ilford, die wirklich nur durch analoge Fotografie Geld verdienen und wahrscheinlich auch ziemlich guten Umsatz machen mit dem, was sie machen, denke ich schon, dass die sich halten werden.
Ich habe gehört, dass, also ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber dass zum Beispiel die Firmen wie Kodak nur am Leben sind, da es noch Film, also dass noch Kinofilme auf Film gedreht werden. Dass daher der große Umsatz kommt, was in dieser Filmsparte
eintritt. Tarantino zum Beispiel, bestes Beispiel, filmt ja nur auf Film. Ich weiß nicht, was für ein Film, aber er filmt nur auf Film, auf jeden Fall Tarantino. Es ist einfach nur schade. Ja, klar, wir müssen alle aufs Geld gucken, und auch Firmen wie Kodak, Ilford, Fomapan, die müssen ja auch ihr Geld verdienen. Ja, und meinst du nicht? Weil du den Kopf geschüttelt hast. Diese Firmen müssen ihr Geld verdienen. Und klar, dann müssen sie auch irgendwann, wenn die Nachfrage weggeht, irgendwie reagieren und dann die Preise erhöhen. Ja. Und das ist das Einzige, was ich sage, ist negativ. Und manchmal vielleicht die Anschaffung von Equipment, weil da die Preisspannen unterschiedlich sind. Manche Leute wollen dann extrem unverschämt hohe Preise für manche Geräte und manche wieder weniger. Und ich glaube, eigentlich hält sich ja in der Waage, weil genauso viel wie es hohe Preise gibt, gibt es auch wieder niedrige. Aber die Preisgestaltung von Film und Equipment ist der einzige negative Punkt, den ich jetzt für mich finde.
Bei Equipment, klar. Da ist aber auch der Punkt, dass weil wir auch das Thema Pentax hatten mit den Objektivpreisen zum Beispiel, die ja auch schon ziemlich hoch sind. Das liegt aber auch viel daran, dass die Sachen ja nicht mehr hergestellt werden.
Angebot und Nachfrage,
genau. Es gibt eine begrenzte Anzahl an diesen Dingen, und Dinge gehen auch mit der Zeit kaputt. Meine Kamerabodies sind die besten Beispiele dafür. Und jedes Mal, wenn eine Kamera davon kaputt geht oder jemand seine behält, sind weniger im Umlauf. Und wenn ich jetzt sage, wenn jetzt so ein 105 F2.4 für die Pentax 6.7 vor 3-4 Jahren noch für, ich kenne die Preise von 3-4 Jahren nicht, also einfach mal in den Raum geworfen, eine Zahl, für 100 Euro zu kaufen gewesen wären, und jetzt ist nur noch die Hälfte verfügbar, ist klar, dass sie dementsprechend teurer sind, weil die Leute sie teurer reinstellen, weil du auch keinen Vergleich dazu hast. Du hast ja keins, was für 100 Euro angeboten wird, und jeder, der es reinstellt, stellt es für 1.000, 1.200 Euro rein, dann ist dieses Objektiv so viel wert, wie es halt angeboten wird.
Ja, das ist das Angebot und Nachfrage. Der Markt reguliert sich immer selbst.
Nee, ich merke auch gerade jetzt nach dem du das gesagt hast, Erik, dass es auf Equipment gar nicht mal so arg also klar, es sind teure Preise, aber so negativ ist es ja auch verständlich auf eine gewisse Art und Weise. Es wird ja nicht mehr, sondern immer weniger, und aufgrund der Seltenheit steigen die Werte. Ja. Aber ich glaube, auf den Film bezogen ist es schon ein negativer Aspekt für mich.
Wo aber auch jetzt zum Beispiel Kodak nicht so viel dafür kann. Also ich habe gelesen, klar, was im Internet steht, kann auch Schwachsinn sein, aber dass Kodak die Preise ausschließlich angezogen hat, weil der Hersteller für Kodak stellt ja, wird ja auch beliefert, der die Preise angezogen hat, ziemlich, damit sich's für den Hersteller rentiert. Und so musste natürlich auch Kodak die.
Aber ist Kodak nicht der Hersteller?
Ich habe gelesen, dass Portras und sowas, dass die geliefert werden.
Also bei Cinestill oder sowas, da verstehe ich.
Ja, die müssen ja bei Coda kaufen.
Genau, Cinestill, das ist, was auch wieder komisch ist, weil die...
Wie haben die 120 Filme?
Das ja, verstehe genau. Ich. Wie packen die das, dass sie einen Mittelformatfilm haben? Das wollte ich gerade
sagen. Vielleicht bestellen die denselben Filmtyp bei dem Hersteller für Kodak oder bei Kodak direkt.
Max? Ja, vielleicht zu deiner Frage. Kodak stellt vielleicht einen Film her, aber die brauchen ja auch dann die Vorprodukte. Silberkristalle, die Schichten. Ja, ja und... diese
das Chemikalien,
ja, also das ist einfach genau, ja. Dass die werden sie sich ja auch beliefern lassen. Ich denke jetzt nicht, dass sie dann vielleicht die Kristalle bei sich selbst, also kann ich mir gut vorstellen, dass die Kristalle eingekauft werden oder dann für die Emulsionsschichten, dass du da verschiedene Chemikalien brauchst, die zugeliefert werden, dass die jetzt nicht von Kodak selbst hergestellt werden, weil dann wäre es ja ein richtig großes Chemieunternehmen und dass die einfach so eine Produktionsunternehmen sind.
Ja, als Kind hat doch jeder von uns mal dieses Kristallzüchten da von diesen Kosmos-Baukästen gemacht. Also
ich
so schwer kann das
nicht. Ich auch nicht.
Schande über euch.
Aber
die Triops habt ihr gemacht, oder?
Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Aber letztens hatten wir auch die Frage, habt ihr die drei Fragezeichen gehört?
Nein. Alle.
Oh, nee. Jede einzelne Episode.
Ja, also da gehen auch wieder die Meinungen auseinander. Das ist letztens beim COD, bei Zocken, dann hat sich einer Justus Jonas genannt und dann haben die anderen im Team gesagt, wer ist Justus Jonas? Oder ja, der von den drei Fragezeichen. Habt ihr es nie gehört? Und dann die ganz Gruppe, nö. Ja,
okay. Kann damit auch nichts anfangen.
Ja, anscheinend ist auch sowas. Das muss man mögen. Genauso wie Tatort. Das mag ich gar nicht. Ich weiß nicht.
Oh, ist manchmal witzig, aber muss nicht sein. So, aber drei Fragezeichen habe ich alle. Also klar, seit Spotify, ich glaube seit 2015, habe ich nicht mehr die Originaltonträger dafür. Aber ich höre jede neue Episode. Manchmal warte ich auch.
Wie lange dauert denn so eine Episode?
Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr. Ich könnte jetzt mal reingucken und.
Nee, lass mal.
Aber ich weiß nicht, das war ein Teil meiner Kindheit und deswegen höre ich da immer noch, wenn eine neue Episode rauskommt, mal rein. Also einmal höre ich
das auf jeden Fall. Ist das kindisch oder ist das?
Nein.
Das
sind so Detektive.
Dinge,
aber mehr weiß ich auch nicht.
So im Alter 16 bis 20 ungefähr, okay. Und so spielt es, und die haben halt schon immer dieselben Synchronsprecher.
Ja, genau, ich kenne es, ist genau. Ein riesen Kult drum, bei den Rocket Beans hören die das ja auch alles und so.
Und im Endeffekt viel um Alfred Hitchcock damals.
Ach cool.
Die ersten.
Der zufällig die gleiche Schreibmaschine benutzt wie wir beide.
Ja, so ganz benutzte.
Kleiner Fun Fact, ja, benutzte, kleiner Fun Fact.
Ja, müsst ihr nur noch so schreiben wie er.
Ja.
Oder jemanden haben, der uns gut pusht, damit man mit dem, was wir schreiben, durchkommen. Also ich schreibe meine Einkaufslisten sogar teilweise auf der...
ja, habe ich auch schon gemacht, absolut.
Ja. Oh Gott.
Ja, warum nicht, Mann?
Sobald du sie dastehen hast, du wirst...
Hey, du schreibst, du hast direkt einen Drucker. Im Endeffekt, das, was du schreibst, wird direkt gedruckt. Besser geht's
doch. Also ich find's schön, weil es ist einfach analog, ja, und das ist ja auch immer unser Thema, oder sollte es meistens sein, da haben wir den Fokus drauf. Vielleicht nochmal zu diesen drei Fragezeichen. Da ich kenne einen Fotografen und der hört auch drei Fragezeichen auf Kassette zum Einschlafen. Mhm. Und er hatte jahrelang nur zwei Kassetten und hat die immer wieder jede Nacht gehört zum Einschlafen.
Ist der zufällig Serienmörder oder so geworden?
Nee, aber verrückt, ja. Und
Tatortfotograf?
jahrelang. Und ich glaube, an dessen... Oh, vier Füße.
Oh, Erik. Was passiert hier unterm Tisch?
Ja,
vielleicht sollten wir da auch mal Mikrofone hinmachen.
Ja, der macht so Unfallfotos. Danny stand auch schon vor der Linse.
Können
wir jetzt wieder diese Delfingeräusche machen?
Ja. Ich guck mal, dass ich was finde, dann lizenzfrei und dann kriegen wir das hin. An seiner Hochzeit hat der besagte Fotograf dann drei Kassetten nur mit neuen Folgen von den drei Fragezeichen bekommen. Aber crazy, ich weiß nicht, ich würde auch dann zum Psychokiller werden, wenn ich jeden Abend dasselbe
höre. Ja, dasselbe, ja,
okay. Ja, schon allein, wenn Leute immer dieselbe Playlist hören und dann nicht mehr auf Shuffle, sondern immer in derselben Reihenfolge. Da werde ich verrückt. Ja, also ich höre ja auch gern Schallplatte. Da geht es leider nicht anders, aber zerbrechen auf jeden keinen Fall.
Kennst du meine 60er bis 1980er Playlist nicht, weil die ich tatsächlich auch häufig in derselben Reihenfolge.
Echt?
Besteht aber auch aus knapp 300 Liedern und die ist absolut geil. Also die höre ich beim Autofahren, die höre ich zu Hause.
Die ersten Lieder, die sind dein Hirn eingebrannt, das sind deine absoluten Lieblingslieder.
Ich glaube,
die ersten kann ich nicht mehr hören, weil ich die Playlist immer von vorne starte.
Ja, und deswegen dieser Shuffle-Modus. Warum macht man das nicht? Weil man wird immer wieder überrascht. Man kennt zwar den Song, aber man wird überrascht. Und wenn du in Reihe hörst, wann kommst du mal zum Lied 300?
Ja, das kommst wahrscheinlich nie hin. Aber da gibt's auch eine Geschichte dazu. ähnliches Niveau, nur halt auf alter, auf alten System. Mein Vater hat früher so einen ganz alten, tollen Jaguar gehabt. XJS Cabrio. Das erste Auto, das ich in meinem ganzen Leben gefahren bin, war das. Und auf jeden Fall, der hat einen CD-Spieler gehabt, der sich immer wieder, wenn du das Auto ausgemacht hast, resettet hat. Und da war drin von Queen das Album A Night at the Opera. Mhm. Und das erste Lied, das daher weiß ich, war Death on Two Legs. Und es lief immer, wenn du das Auto ausgemacht hast, wieder angemacht, lief immer dieses Lied. Und das war dann mein Lieblingslied. Als Kind.
Das Lied ist auch. Also
super.
Die Platte habe ich,
ist Killer.
Ich meine, ich habe die Platte zu Hause liegen.
Ja.
Bin mir nicht ganz Rhapsody sicher. Ich habe bei meinen Eltern im Keller war eine Kiste und mit Schallplatten, und beim Wasserrohrbruch vor 15, 20 Jahren wurden die kompletten Covers zerstört. Die ganzen Platten haben aneinander geklebt, wie als ob du die mit Holzleim zusammengeklebt hast, und waren unbrauchbar an sich. Und irgendwann, jetzt während der Corona-Zeit, hat meine Mutter die Zeit gehabt und hat halt gesagt, gut, sie versucht, die Platten zu retten. Und jetzt habe ich einen ganzen Stapel, du hast schon gesehen,
ja, das
sind bestimmt 20, 30 ungefähr
Platten. Schön, sauber, gereinigte Platten in Kunststofffolien. Wirklich cool.
Und also, dadurch, ich bin noch nicht alle durch, ja, weil man hat ja so seine Lieblingsplatten, auch originale Maiden-Platten, alles von damals, sind auch bei diesen ohne Cover dabei, was ziemlich geil ist, dass man noch gar nicht alle durchgehört hat, aber da ist so tolles Zeug dabei im Endeffekt, und keine Kratzer in den Platten drin, gar nichts, nur du hast halt kein Cover, deswegen kann ich manchmal nicht genau sagen, welche Platte ich hab, welche ich nicht hab. Ich weiß nur, dass ich ziemlich viel Pink Floyd hab.
Und sehr gut.
Ja.
Das haben wir heute viel geredet, oder?
Mhm. Kann man schon 3 Episoden draus machen.
Ja, lass 5 draus machen.
Direkt 10?
Ja.
1000. 5-minutenweise.
Ja, lass es uns Short-Stories nennen und 5-minuten-weise draus machen. Nee,
aber immer Männer, wir machen total Feierabend. Aus dem Kontext anfangen mit den Folgen.
Ja, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. War wieder ein inneres Blumenpflücken, dass ihr da wart. Vielleicht nochmal.
Für mich war es ein inneres Puppenaufblasen. Das war einfach toll.
Nee, war wieder schön. Und
Vorfreude ist gestiegen.
Letzte Episode war ja die mit Gerd Braun.
Ja.
Richtig. Er hat uns ja dann wirklich 2 Fotoalben noch von sich mit herstellen lassen und uns vorbeigebracht. Ich habe deins leider vergessen, aber nochmal hier ein Shoutout. Ja.
Genau,
vielen lieben Dank, du bist ein geiler Typ. Halt die Ohren steif, gell? Und dann würde ich sagen, Jungs, vielen Dank, und an die Zuhörer, ja, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und auf Wiederhören.
Jo, ciao.
Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht.